Der Predigttext steht im Matthäusevangelium im Kapitel 18 und ich lese die Verse 1 bis 10. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Amen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, so sagt Jesus. Aber worum geht es in den Versen aus unserer Lesung? Es geht um Macht, damit fängt alles an. Die Ausgangsfrage der Jünger ist ja: Wer ist der Größte im Himmelreich? Und es geht um kindliches Gottvertrauen. Das ist das Gegenstück zur Macht. Es geht um die Kleinen, die keine Macht haben, die aber davon leben, dass sie vertrauen können. Es geht um ein Verhalten, das kindliches Vertrauen missbraucht und zerstört. Und es geht um die Beurteilung des Verhaltens derer, die kindliches Vertrauen kaputt machen. Und dann geht es um eine eindeutige Warnung. Handelt nicht verächtlich an den Kleinen und glaubt nicht, das sieht ja keiner. Denn ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Vielleicht fragt jemand, geht es hier wirklich um Kinder? Ja und nein. Es geht eindeutig um Kinder, denn Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Es geht aber auch um Erwachsene, die werden sollen wie die Kinder. Es geht um ihren Glauben, sie sollen vertrauen wie Kinder. Dazu müssen sie aber selbst werden wie die Kinder. Sie müssen es neu lernen, sich in Kinder hineinzuversetzen. Die Welt mit ihren Augen sehen, ihre Neugierde und Aufgeschlossenheit zurückzuerlangen und damit auch ihr Vertrauen. So lernen Erwachsene, was Glaube ist. Aber ebenso müssen sie die Angst und Verletzlichkeit der Kinder wahrnehmen, ihre Abhängigkeit, ihr Angewiesensein darauf, dass Vertrauen nicht missbraucht wird. So lernen sie, Kinder zu achten und sie respektvoll zu behandeln. Geht es dabei wirklich nur um Glauben? Was heißt hier nur? Es geht um eine Atmosphäre und um ein Verhalten, das dem Glauben an Gott entspricht und zum Glauben, zum Vertrauen auf Gott ermutigt. Und es geht umgekehrt darum, dass Erwachsene sich nicht so verhalten, dass sie dieses Vertrauen in Kindern kaputt machen. Gruselig klingt es, wenn in der Mitte des Textes dazu aufgerufen wird, sich Körperteile abzuhacken oder sie auszureißen und wegzuwerfen, weil das besser sei, als unversehrt ins ewige Feuer zu gehen. Soll man das etwa wirklich machen? Wichtig ist, zu begreifen, worin der Vergleichspunkt liegt. Es geht ja darum, dass diese Körperteile gebraucht werden, um Kinder zu missbrauchen. Wenn Kinder mit Händen so behandelt werden oder mit Füßen so getreten werden oder mit Augen so angesehen werden, dass ihre Schwäche und Wehrlosigkeit ausgenutzt wird und ihr Vertrauen zerstört wird, dann ist es besser, sich von all dem zu trennen, was solche Zerstörung verursacht. Und das sind letztlich natürlich nicht Hand oder Fuß oder Auge, sondern das sind die verborgenen Antriebskräfte, die diese Körperteile bewegen. Das ist zum Beispiel die Rücksichtslosigkeit oder die Gewaltbereitschaft oder die Gedankenlosigkeit gegenüber den Kleinen. Und das ist die Vergiftung der eigenen Gedanken, die zu Verführung und zum Missbrauch führen. Seit etlichen Jahren kommt mehr und mehr ans Licht, welchen Missbrauch an Kindern es in unserer Gesellschaft gegeben hat und immer noch gibt. Anfangs herrschte wohl der Eindruck vor, das sei nur ein Problem der katholischen Kirche. Ihre strenge hierarchische Struktur und der Zölibat, also die Ehelosigkeit der Priester, die hätten dazu geführt. Längst weiß man aber, den häufigsten Missbrauch gibt es in Familien. Immer wieder geschieht Missbrauch da, wo eigentlich kindliches und jugendliches Vertrauen seinen Platz haben sollte. Aber gerade dieses Vertrauen macht es den Tätern leicht. Vertrauen wird ausgenutzt. Es wird als Schwäche erkannt und missbraucht. So sind eben auch Schulen, Kindergärten, Sportvereine und Jugendfreizeiten längst als mögliche Orte für Missbrauch ausgemacht worden. Und gerade weil Missbrauch am häufigsten in Familien stattfindet, sind Kirchen, die eine besonders familiäre Struktur haben, von Missbrauch nicht ausgenommen. Als evangelisch-methodistische Kirche erwarten wir darum von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass sie ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und unseren Verhaltenskodex zum Schutz für Kinder und Jugendliche unterschreiben. Und wir werden uns in der nächsten Zeit in allen Gemeinden mit einem Schutzkonzept beschäftigen, dass alle Altersgruppen vor sexuellem Übergriff bewahren soll. Denn klein und schwach kann man auch als erwachsene Person sein. Und Verletzungen gibt es nicht nur da, wo starke und rücksichtslose Leute ihre Macht ausnutzen. Es gibt sie auch als Folge von Gedankenlosigkeit in der Wortwahl oder von mangelnder Sensibilität bei Berührungen. Ja, christliche Geschwisterschaft ermöglicht einen vertraulichen Umgang miteinander. Aber eine Umarmung zum Beispiel ist immer auch eine Intimität. Sie kann nicht einfach selbstverständlich als Begrüßungsform eingefordert werden. Sie setzt immer das Einverständnis voraus. Die letzte Nummer unserer Kirchenzeitschrift Unterwegs beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema der sexuellen Übergrifflichkeit. Ich finde, es ist eine sehr lesenswerte Nummer. Im Mittelpunkt steht darin ein Bibeltext aus dem Alten Testament, im 2. Samuelbuch, Kapitel 13. Dort wird eine Vergewaltigung innerhalb der großen Familie des Königs David geschildert. Ein Sohn Davids, Amnon, hat sich in seine Halbschwester Tamar verliebt. Diese Verliebtheit bezieht sich allerdings nicht auf ihre Person, sondern auf ihren Körper. Mit großer Zielstrebigkeit führt Amnon eine Situation herbei, in der er mit seiner Schwester allein ist. Dafür hat er eine Reihe von anderen Menschen instrumentalisiert. Die meisten von ihnen wissen zwar nicht so genau, was er eigentlich vorhat, aber irgendwie sind sie doch seine Mitwisser und Mittäter. Und darum stecken sie auch gewissermaßen mit ihm unter einer Decke. Unter der Decke in seinem Bett liegt Amnon angeblich, weil er krank ist. Und seine Schwester soll ihm nun Krankenkost bringen, so hat er es eingefädelt. Und das wird ihr zum Verhängnis. Obwohl sie sich wehrt, wird sie von Amnon vergewaltigt. Als Amnon dieses Ziel erreicht hat, ist von Liebe keine Rede mehr. Er wirft sie einfach aus dem Haus. Tama ist am Boden zerstört und das kann man ihr auch ansehen. Mit zerrissenen Kleidern und mit Asche auf dem Haupt zeigt sie ihre tiefe Verletzung. Aber nun kommen neue Verletzungen dazu. Die Mitwisser schweigen und sie fordern auch von ihr Schweigen. Der Vater, König David, ist angeblich empört, aber er sagt kein Wort. Und ein anderer Bruder von Tama, Absalom, der spricht seine Schwester zwar auf die Vergewaltigung an, aber der einzige Trost, den er für sie hat, besteht in den Worten: Nimm es dir nicht so zu Herzen, es war ja nur dein Bruder. Was für eine schreckliche Geschichte in der Bibel. Aber gut, dass sie dasteht, gut, dass sie in Worte fasst, was so oft verschwiegen wird. Und gut, dass sie ihren Finger gerade darauf legt, wo in frommen Kreisen so oft das Problem besteht, im Verschweigen und im Beschwichtigen. Ich will das einmal durchdenken, verschweigen. Als Pastor unterstehe ich der seelsorglichen Verschwiegenheitspflicht. Das Seelsorgegeheimnis ist eine wichtige Einrichtung. Es schützt und hilft verletzlichen Menschen. Aber manchmal ist es auch eine große Last. Nicht nur, dass ich manche Sachen lieber gar nicht wissen würde. Das Seelsorgergeheimnis schützt eben auch die Täter. Auch was sie mir sagen, muss bei mir bleiben. Und manchmal ist damit niemandem geholfen. Aber ich kann doch etwas sagen zum Thema Verschweigen. Meine Erfahrung ist, dass Missbrauchsgeschehnisse auch in unserer Kirche oft erst nach 30 Jahren oder mehr an die Öffentlichkeit kommen, wenn sie denn überhaupt herauskommen. Und das liegt nicht daran, dass niemand davon gewusst hat, außer Opfer und Tätern. Es liegt daran, dass geschwiegen wird. Familien schweigen. Gemeinden schweigen. Und die, die reden wollen, werden zum Schweigen gebracht. Vor allem die Opfer. Ein wörtliches Zitat. Da sagt einer: Ich kenne den, der macht sowas nicht. Und damit soll die Sache erledigt sein? Um Leute zum Schweigen zu bringen, werden Mittel angewendet, die wehtun, auf unterschiedlichste Weise. Aber Schweigen ist nicht ohne Schmerzen zu haben. Wer schweigt, obwohl er reden könnte, fügt den Opfern immer weiter Schmerzen zu. Wer schweigt, obwohl sich ihnen ein Kind oder ein Jugendlicher, eine missbrauchte Person anvertraut hat, der missbraucht ihr Vertrauen. Und das ist ja eine der schlimmsten Folgen, so sagt uns unser Predigttext, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher nicht mehr vertrauen kann und darum auch das Vertrauen zu Gott verliert. Zwei Mittel, um Menschen zum Schweigen zu bringen, will ich besonders hervorheben. Das eine ist das Beschwichtigen. Nimm es dir nicht so zu Herzen, es ist ja nur dein Bruder, so beschwichtigt Absalom seine Schwester Tama. Ich will gar nicht erst anfangen, Beschwichtigungen aufzuzählen. Sie alle zielen darauf ab, das Geschehene unbedeutend zu machen, die Tat klein zu machen, die Täter zu entschuldigen, das, was Opfer erlebt haben, zu zerreden oder zu relativieren. Das mag sich so anhören: Ja, schlimm, was dir passiert ist, aber viel schlimmer wären die Folgen für XY, wenn du darüber reden würdest. Denk doch mal, was du ihm damit antun würdest. Beschwichtigen. Das andere Mittel, das nenne ich die Vergebungsfalle. Ich vermute, das Wort habt ihr noch nie gehört. In meiner seelsorglichen Erfahrung drängt sich dieses Wort aber geradezu auf. Wir sind doch Christen, wir müssen doch vergeben können. So kann man immer wieder hören. Und eigentlich soll es immer heißen: Du musst vergeben. Das klingt so christlich, so biblisch, so fromm. Und es kann doch eine böse Falle sein. Finde den Fehler. Tatsächlich ist im Umfeld unseres Predigttextes ausdrücklich auch von Vergebung die Rede. Aber eben auch von echter Reue, die der Vergebung vorausgeht. Was Missbrauchsopfer dagegen so oft erleben, ist, dass jahrzehntelang über ihr Erleben entweder geschwiegen wurde oder es immer relativiert, beschwichtigt, klein und unbedeutend gemacht wurde. Und die Opfer sind damit jahrzehntelang weiter verletzt worden. Wenn's dann aber gar nicht mehr zu leugnen ist, dann soll das Opfer umgehend zur Vergebung bereit sein. Die Forderung nach Vergebung legt aber wieder alle Last auf die Schultern der Opfer. Ich habe erlebt, dass große Teile einer Gemeinde sich lautstark zur Vergebung für einen Täter bereit erklärt haben, obwohl ihnen selbst überhaupt nichts angetan wurde. Sie wollten großzügig vergeben, was Jugendlichen in ihrer Kirche angetan worden war. Dass diese Jugendlichen mittlerweile mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollten, das sahen sie als Zeichen dafür an, dass deren Aussagen sowieso nicht zu trauen war. Der Gedanke, dass diese Jugendlichen gegangen waren, weil sie die Kirche nicht als vertrauenswürdigen Ort erlebt hatten, lag ihnen fern. Zur Vergebung gehört Reue, gehört Eingeständnis der Untat und echte Umkehr. Das ist biblische Vergebung. Vergebung ist keine Ramschware, die in der Bibel den Leuten hinterhergeschmissen wird. Wer nur das Wort von der Vergebung kennt und das Wort vom Mühlstein um den Hals nicht, der hat nicht zugehört. Am Anfang der Predigt habe ich gesagt, es geht in diesen Versen auch um Erwachsene, die aber werden sollen wie Kinder. Vielleicht ist das der erste Schritt zur Vergebung, dass Erwachsene lernen, wie Kinder zu empfinden. Dass sie lernen, wie wichtig es für Kinder ist, vertrauen zu können, und dass sie begreifen, welch ein Schmerz es für Kinder oder Jugendliche ist, wenn ihr Vertrauen verletzt wird. Im Alten Testament wird uns von Josef erzählt, einem der 12 Söhne von Jakob. Als Jugendlicher ist Josef von seinen Brüdern schwer misshandelt worden. Er hat danach eine sehr wechselvolle und von vielen Höhen und Tiefen geprägte Lebensgeschichte gehabt. Erst als längst erwachsener und gestandener Mann begegnet er seinen Brüdern wieder. Da haben sich mittlerweile die Machtverhältnisse total umgekehrt. Josef ist nun der zweite Mann nach dem Pharao in Ägypten. Und seine Brüder liegen vor ihm auf den Knien und betteln um seine Barmherzigkeit, damit er ihnen Getreide verkauft. Denn in ihrem Land herrscht Hungersnot. Und Josef gibt sich den Brüdern nicht zu erkennen. Er kann keineswegs ohne weiteres vergeben. Stattdessen konstruiert er für sie Situationen, in denen sich die alte Misshandlungsgeschichte an ihm, an Josef, noch einmal spiegelt. Sie müssen sich in diesen Situationen entscheiden. Wollen wir zu unserem jüngsten Bruder Benjamin halten oder geben wir ihn der Gewalt der Ägypter preis? Und dann kann Josef, der immer nur durch einen Dolmetscher mit den Brüdern verhandelt hat, ein merkwürdiges Gespräch dieser Brüder auf Hebräisch belauschen. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht hören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Und Josef merkt daran: Sie haben endlich verstanden, was sie mir damals angetan haben, was sie angerichtet haben. Sie fühlen selber meine Panik von damals. Die Geschichte dreht noch ein paar Runden, bis die Brüder sich laut vor Josef zu ihrer Schuld bekennen. Aber dann kann Josef vergeben und er kann zu ihnen sagen: Ihr habt es böse an mir gemacht, aber Gott hat es gut gemacht. Vergebung ist keine Selbstverständlichkeit. Sie braucht Reue und Buße. Aber wo sie geschehen kann, ist die Erlösung. Darum werdet wie die Kinder, lernt es, euch in sie hineinzuversetzen. Versteht ihr Bedürfnis nach Vertrauen. Versteht ihren Schmerz. Jesus sagt, was ihr einem von diesen meinen kleinsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen.